Willkommen zu Hinter der Geschichte, dem Podcast der Geschichtspodcaster. Und heute sprechen wir mit Viktoria Münch von Historia Universalis und Willem Fromm von einer Geschichte der Stadt Köln und mir. Mein Name ist Jan Schulte-Kellinghaus. Und Viktoria, wir hatten bei Willem hatte ich auch noch nicht das Vergnügen bei Hinter der Geschichte, aber wir haben schon mal eine Folge zusammen gemacht, nämlich über die Schlacht von Worringen. Das ist aber schon ein bisschen her. Und da haben wir festgestellt, Willem, dass wir die gleiche Frau verehren.
Oh ja, wir verehren Theophanu.
Wir verehren Theophanu. Und Viktoria, du weißt auch einiges über Theophanu.
Ja, Theophanu ist eine wirklich beeindruckende Frau. Ich meine, wer sonst schafft es im 10. Jahrhundert aus Byzanz oder Konstantinopel in das noch sehr, um es mal mit den Begrifflichkeiten eines Mittelalterfilms zu sagen, dreckigen mittelalterliche Welt zu kommen, in das Sachsenreich und dann da einfach mal Kaiserin zu sein und ein bisschen moderner nach Deutschland zu bringen. Super tolle Frau.
Willem, was fasziniert dich an Theophanu? Du hast doch sogar einen Schlachtruf.
Schlachtruf?
Hast du nicht einen Schlachtruf in deinem Podcast, Theophanu? Nicht, soll nicht sterben, sondern...
Ach so, Gottes Willen. Das ist die Übermüdung, wenn man ein kleines Kind hat, sorry. Ich habe immer diesen Spruch gehabt, Gerechtigkeit für Theophanu.
So, einfach, Gerechtigkeit für Theophanu.
Weil sie einfach, finde ich, immer ein bisschen übersehen worden ist von der... Ja, das ist auch die Müdigkeit von der Witwe von Otto dem Ersten. Irgendwas mit M?
Adelheid.
Die haben sich ja die Macht geteilt. Theophanu im Reich und die andere dann in Reichsitalien.
Das war doch Adelheid.
Ja.
Nicht mit genau. M, aber so mit,
ja, Adelheid hat auch ein M irgendwo bestimmt. Ne? Ja, was für tolle Geschichtspodcast hier sitzen mit ihrem guten Wissen.
Ein Kölner ja. M.
Ja, ein Kölner M. Ja. Adelheid. Ja.
Ja. Und Willem, ich habe gerade gesehen, du bist ja jetzt in deinem Podcast kurz vor der Schlacht von Worringen, oder?
Ja, genau. Fast, also 20 Jahre liegen jetzt genau noch dazwischen.
Und 20 Jahre sind wie viele Folgen bei dir?
Es müssten so 10 oder 11 sein. Das bedeutet in meinem Veröffentlichungsrhythmus so ein Dreivierteljahr.
Wow, so ja. Detailliert ist das.
Ja, also die Schlacht von Worringen selber, ich möchte jetzt nicht so weit ausholen, dafür haben wir ja unsere eigene Folge schon mal gemacht. Aber da kann man, das ist sehr schön erforscht worden, 1988 mal, ne, als es dann das, wenn ich Mathe kann, 700. Jubiläum war. Und da wurde alles bis hin zur Kleidung und so in Tagungen, ne, erläutert. Und deshalb kann man da wirklich sehr viel Schönes drum machen, auch abseits des Schlachtengeplänkels natürlich.
Klärt ihr mich einmal kurz auf, aus welchem Konflikt...
Ah ja, genau. Das sollte man vielleicht mal, ich sollte aus meiner Kölner Bubble rauskommen. Es gibt, ich weiß jetzt nicht das genaue Jahr, aber ab den frühen 1280er Jahren brennt der Limburger Erbfolgekrieg. Und das ist nicht das Limburg, was wir heute kennen mit dem Bischof und seiner goldenen Badewanne, sondern es ist Limburg, was heute weitestgehend in Belgien liegt.
Ah, und okay.
Ja, da stirbt die männliche Linie aus und mehrere, ja, Herrscher kämpfen dann drum, wer darf dieses reiche Herzogtum haben, was so auf dem halben Weg zwischen Rheinland und Flandern liegt. Ne?
Und okay, da bilden also sich dann,
genau, und da bilden sich am Ende so zwei große Blöcke raus, nämlich, welche ich jetzt noch mit meinem Schlafmangel alles hinkriege. Auf der einen Seite gibt es eine Brandter, Berger, Stadtkölnische, ich muss es wirklich so betonen, Stadtkölnische Seite. Und auf der anderen Seite gibt es die Geldern, Luxemburger und Erzbischof von Kölner Seite. Also da kämpft doch eigentlich Köln gegen Köln, ne, in der Schlacht. Und das wird dann 1288 im Sommer zu einer der größten Ritterschlachten, die je auf deutschem Boden stattgefunden haben. Und auch untypisches Mittelalter mit sehr, sehr vielen Toten.
Okay.
Da dann auch am Ende bergische Bauern kommen, also hier unsere rechte Rheinseite bei Köln. Und die nehmen es nicht so genau mit Ritter gefangen nehmen und Lösegeld erpressen, die öffnen lieber Büchsen direkt. Und,
ja.
Ja. So, das ist die Kurzfassung. Und genau.
Aber Wilhelm, das für mich, also was ich mir immer gemerkt habe zur Schlacht von Worring, ist ja das Ergebnis, dass damit dann die Kölner Erzbischöfe nicht mehr Köln betreten durften oder nur noch zu religiösen Handlungen, und dass die Kölner ja in der Schlacht von Worring dann sozusagen gegen ihre Erzbischöfe gekämpft haben und sie dann aus der Stadt da vertrieben haben. Deshalb hat man ja überall da in Bonn das kurfürstliche Schloss oder in Brühl, das ist weit später gebaut worden, aber weil die Erzbischöfe nicht mehr in Köln residieren durften seit der Schlacht von Worring.
Genau, man darf aber auch nicht die europäische Komponente benennen, und damit will es auch belassen, keine Sorge, aber dadurch, dass er dann Brabant gewinnt und Brabant später am Burgundenfeld, setzt das so ein Rollen ins Gang, und das später zu den Habsburgern kommt, hat diese Schlacht von Worring eigentlich wirklich, wenn man das so weiterspinnt, echt europäische Ausmaße. Ne? Das Habsburgerreich wäre nie so geworden, wie es ist, ohne die Schlacht von Worring.
Ah, gut, das kann mit vielen Düsseldorf historischen wäre Einlassen. Vielleicht nicht gegründet stimmt. worden ohne die Schlacht von Worring. Darauf worden. Könnte Wilhelm wahrscheinlich verzichten, aber das ist auch ein Ergebnis der Schlacht von Worring, die Gründung von Düsseldorf.
Aber wie gesagt, Kölner und Düsseldorfer haben de facto auf der gleichen Seite gekämpft, sogar im gleichen Flügel, Seite an Seite. Das müsste man auch mal öfters erwähnen.
Das waren noch Zeiten.
Ja.
So, Victoria, und woran arbeitest du gerade oder ihr bei Historia Universalis? Was sind jetzt gerade so eure Themen?
Na gut, wir machen ja selten ein Thema gemeinsam, sondern meistens funktioniert unser Podcast so, dass einer ein Thema den anderen vorstellt und die dann drauf reagieren und zuhören. Und ich arbeite gerade sehr hart und sehr schweißtreibend daran, ein Buch zu entwirren, das ich von einem unserer HörerInnen gesponsert bekommen habe, von einer Wishlist, die ich habe, nämlich über die Indoeuropäer, wo ein Sprachwissenschaftler anhand der Rekonstruktion von der indoeuropäischen Protosprache halt versucht, Fakten über diese Bevölkerungsgruppe herauszufinden und dann halt so ein bisschen die Verbreitung und die Konflikte bei den einzelnen Kulturkontakten nachzuvollziehen. Super interessant, aber leider nicht so wissenschaftlich, wie es auf den ersten Blick wirkte, wodurch ich mich durch ein Hornissennest an Verschwörungstheorien, unhaltbaren Behauptungen und wirklich sehr interessanten, wissenschaftlich fundierten Fakten kämpfen muss und jedes Mal neu entscheiden muss, was es jetzt ist oder rausfinden muss.
Das klingt spannend, und dieses Hornissennest ist in dem Buch selber drin, ja?
Genau. Also ich habe zumindest grob recherchiert, bevor ich mir dieses Buch auf die Wishlist gepackt hatte, und habe gesehen, aha, gut, das ist irgendwie, ich glaube, sogar promoviert oder zumindest, promovierter Sprachwissenschaftler und Etymologe und hat auch so seinen Fachbereich in den indoeuropäischen Sprachen beziehungsweise in der Geschichte der indoeuropäischen Sprache, hat auch ein Buch über die Kulturgeschichte der Sprachen veröffentlicht und alles so in diesem Dunstkreis. Deswegen wirkte das auf mich durchaus sehr fundiert. Und als ich auch angefangen habe, in diesem Buch zu lesen, die erste Folge zu dem Thema habe ich schon vor über einem Jahr auf Historia Universalis veröffentlicht. Und es geht halt jetzt gerade darum, die zweite Folge zusammenzukriegen. Die erste Folge war noch voll in Ordnung, weil da wirklich sehr viel anhand der proto-indoeuropäischen Sprache in einem Zeitraum, zu dem es so gut wie keine archäologischen Funde gibt, eben zurückverfolgt wurde. Und das war alles sehr schlüssig argumentiert und auch nachvollziehbar. Und es kamen auch keine Behauptungen dazwischen, die aus dem Himmel gefallen schienen oder sowas. Aber jetzt, wo ich über die ersten 6, 7 Kapitel raus war, kamen dann immer mehr Behauptungen, vor allem, weil er sich jetzt oder weil ich mich jetzt thematisch in dem Bereich befinde, wo die Indoeuropäer mit den sogenannten Alteuropäern, also den Vorgängern der Griechen, die über die halt auch in den griechischen Sagen berichtet wird. Ich habe den Anfang vom Satz vergessen. Auf jeden Fall in diesem Konfliktbereich befinde ich mich gerade, und da fängt es dann plötzlich an, irgendwelche zusammenhaltlosen Behauptungen zu regnen über ein vorolympianisches Olympia und olympische Spiele vor Olympia, wo dann Frauen miteinander gekämpft haben und ein Frauentempel, der älter ist, aber an derselben Stelle steht wie der Tempel auf dem Olymp. Und das wird einmal kurz beschrieben, als Zeichen dafür genommen, dass dieser Einfluss ja von den Alteuropäern, also den, die in Griechenland vorher gewohnt haben, kam, und dass dann die patriarchal geprägten Indoeuropäer die Frauen verdrängt haben, die Frauen aus der Macht gedrängt haben, auch die weiblichen Götter, sie mit ihren eigenen männlichen Göttern wie halt Zeus und die olympischen Götter vertrieben haben. Und dann kommt das nächste Kapitel über was anderes, und es ist kein einziger Nachweis.
Und über welche Zeit reden wir da? Ist das so Bronzezeit oder noch viel früher? Oder also wann diese Olympischen Spiele vor den Olympischen Spielen stattgefunden haben sollen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wird nicht näher
von euch auch nicht diskutiert.
Nein, also der Kulturkontakt ist am Ende des Neolithikums, Anfang der Bronzezeit, also gerade in dieser Umbruchsphase. Manchmal nennt man das auch Kupferzeit, gerade im griechischen Kontext durchaus auch möglich. Also wir sind eigentlich in der Zeit vor Homer, aber in der Zeit, in der homerische Sagen zum Teil spielen. Oder noch ein bisschen früher. Aber es ist alles sehr schwer mit absoluten Daten zu fassen. Und vor allem, wenn dann noch solche Behauptungen reinkommen, wird es dann sehr...
Aber wo kommen denn dann diese Geschichten her von den Olympischen Spielen vor den Olympischen Spielen? Die hat sich der Autor ja, kann er sich ja schlecht selbst ausgedacht haben. Also muss er die doch irgendwo, wenn es die nicht zu lesen gibt, weil da noch keiner schreiben konnte. Wo hat er es her?
Ja, sollte man meinen, dass sich ein Autor sowas ja nicht einfach ausdenkt. Wie gesagt, es war kein einziger Nachweis in diesem Bereich zu finden. Also bin ich dann mal durch die Bibliografie am Ende des Buches durch. Und dann gab es auch ein Buch mit einem Titel, der irgendwie passte. Und bei einer anderen Stelle, wo auch etwas sehr Skandalöses behauptet wurde, ich weiß nicht mehr genau, was es war, war auch dasselbe Buch genannt. Und dann habe ich mir dieses Buch mal angeschaut und habe dann auch rausgefunden, durch ein bisschen hin und her, dass es halt auch so ein populärwissenschaftlich beziehungsweise pseudowissenschaftliches Werk war. Und bin dann über dieselbe Schiene auch drauf gekommen, dass auch dieser Sprachwissenschaftler, von dem mein Buch ist, in dem ich lese, sehr große Kritik auf sich gezogen hat, weil er eben sehr oft nicht wissenschaftlich vorgeht und zu sehr überspitzten Schlüssen kommt und halt auch oft in diese Verschwörungstheoretiker-Schiene fährt. Was natürlich meine Arbeit momentan nicht gerade erleichtert, weil ich jetzt zusätzlich auch noch jeden Beleg, den er dann doch mal anführt, prüfen muss, ob er dann wieder jemanden aus seiner eigenen Verschwörungstheoretiker-Bubble zitiert oder ob es sich um ein wissenschaftlich fundiertes Werk handelt.
Aber jetzt könntest du doch auch, Alternative wäre ja, das Buch einfach wegzulegen und zu sagen, nee gut, also damit beschäftige ich mich nicht weiter. Wenn das so, also mit unwissenschaftlichen Theorien gespickt ist, dass es dich nicht weiterbringt, dann kann man doch einfach das Thema wechseln. Oder bist du so nicht? Jetzt willst du es wissen.
So bin ich nicht. Und vor allem sind zwischen diesen erfundenen Fakten ja auch immer wieder sehr gute, wissenschaftlich nachvollziehbare Fakten, die auch etwas bringen. Und zusätzlich, dadurch, dass es ja ein gesponsertes Buch von einem unserer Hörer war, möchte ich dann durchaus auch da weiter drauf eingehen. Und wenn selbst ich in die Falle fallen kann von, ich denke, das ist ein wissenschaftlich gutes Buch, und dann erzählt mir das Buch ganz viel Bullshit, dann kann das auch anderen passieren. Deswegen habe ich jetzt vor, die Folge, ich weiß noch nicht, welche ich zuerst mache, es in zwei Folgen zu verwandeln, nämlich eine, die ich auch mit Flo zusammen machen werde, weil der ein ähnliches Problem bei seiner Masterarbeit gehabt hat, über eben die Fallstricke von Pseudowissenschaft, von Populärwissenschaft und wie schwer es sein kann, da noch die Grenzen zu erkennen, zu machen, und dann eine andere Folge mit anderen wissenschaftlichen und archäologischen Papern unterlegt über den Raum und die Zeit, über die ich eigentlich reden wollte. Das ist halt nur ein bisschen mehr Aufwand, aber das werde ich trotzdem tun, weil mich die Geschichte der Indoeuropäer, der Wege, die sie eingenommen haben, und der Kulturkontakte ja schon interessiert. Aber ich will natürlich keinen Bullshit weitererzählen.
Und jetzt nur einmal, du sagst, es sind natürlich auch Fakten, die irgendwie stichhaltig sind und wissenschaftlich sind. Wo kommen denn die her? Weil wenn du sagst, es gibt keine archäologischen Funde aus der Zeit und es gibt
es ja gibt wenige.
Wenige, aber es gibt welche.
Und genau, es gibt wenige und es gibt, er bewegt sich ja über einen großen geografischen wie auch zeitlichen Raum. Und das ändert sich natürlich, je nachdem, worüber er gerade spricht. Und für diese vorhomerische Periode Griechenlands gibt es halt sehr wenig. Aber er bewegt sich halt, oder die Indoeuropäer bewegen sich halt vor allem im nördlichen Bereich, beziehungsweise kommen aus dem Karpatenreich eben runter Richtung Griechenland. Und in dem Bereich gibt es sehr viele archäologische Funde. Also eine der Städten, Varna zum Beispiel, ist halt auch mit in diesem Indoeuropäisierungsprozess, den er da aufzeigt, mit drin. Und in Varna wurde eine der reichsten Nekropolen der Steinzeit, des Neolithikums, gefunden. Und das unfassbar reiche Goldschätze wurden dort gefunden. Und da zum Beispiel lässt sich halt sehr viel über wissenschaftliche Paper und alles auch nachvollziehen. Und da gibt's genug Archäologen, die da auch wirklich fundiert arbeiten. Und da kann ich dann jetzt gezielt auf die Suche gehen, ob dort Erwähnungen stattfinden, dass es einen Wechsel gibt, der den Wechselprozessen ähnelt, die der Autor von dem Buch eben
beschreibt. Aber ein Olympia vor dem Olympia wirst du
da. Habe ich bisher noch nichts gefunden zu.
Weil du gerade Homer sagtest, nur einmal kurz zwischendurch. Ich habe gerade gestern den Kinofilm gesehen, Odyssee. Hat das einer von euch auch schon gesehen?
Leider nein.
Nicht,
und es wurde mir schon von mehreren Kollegen davon abgeraten.
Ach ja? Ja. Ich bin ja so ein harmloser Mensch und weiß so wenig von Homer und war so froh, das alles verstehen zu können. Und es war gar nicht kompliziert und es war irgendwie eine tolle Traumwelt. Also mich hat das tatsächlich beeindruckt. Und ich kann zwar verstehen, dass die Kritiken so ein bisschen mau sind, auch wenn man sagt, es ist zu lang mit 3 Stunden und hat eigentlich keine zweite Ebene, sondern es ist so eine Hollywood-Nacherzählung. Aber irgendwie ich fand es ganz toll, wollte ich nur mal als Kinotipp hier weitergeben. Aber Verschwörungstheorien, Willem, da denkt man ja eigentlich, die Kölner Geschichte ist davon frei, weil die haben ja einfach alles aufgeschrieben, was war. Aber die haben sich auch Dinge ausgedacht, oder?
Ja, also, darf ich noch was zu Odysseus sagen vielleicht? Ja, das ist nur ganz kurz. Ich habe ihn noch nicht gesehen und witzigerweise habe ich auf Instagram ein Reel dazu gemacht, wo ich mich dann ein bisschen, beschwert, dass der Film sofort zerrissen worden ist, bevor er auch wirklich rauskam. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich kann kein endgültiges Urteil darüber machen, aber was ich zum Beispiel gesehen habe, ist, dass ich war mal ein Jahr in Amerika und das war jetzt nicht an der Ostküste, an der Upper East Side, sondern es war das normale Amerika, muss man so zu sagen. Wenn ich mit denen über Homer gesprochen hätte, hätten die jetzt vielleicht nicht so, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht so gut darüber reden können, wie wir das jetzt machen. So, jetzt ist dieser Christopher Nolan-Film rausgekommen und die haben den alle geguckt und jetzt sind die super interessiert mit dem Thema. Die holen sich Bücher zur griechischen Mythologie und so weiter und so fort, und dann war mein Ansatz in dem Reel, und das ist auch jetzt statistisch belegt in Buchhandlungen im Vereinigten Königreich, in den USA und so weiter, dass es gerade so eine kleine Hypewelle kommt, was ist denn griechische Mythologie überhaupt? Ne? Und ich finde sowas, wenn ich an meine Kinder denke, da habe ich sehr viel Asterix-Comics gelesen, dass das nicht historisch korrekt ist, glaube ich, muss ich nicht betonen. Aber so in den Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre kamen so ganz viele Historienfilme raus. Alexander, Cäsar, Mein Vater der Kaiser, so ein Zweiteil über Augustus, Gladiator und sowas. Und lass es sogar 300 sein in meiner Teenie-Zeit, der ja absoluter Murks
ist. Troja.
Oder Troja, den ich nicht schön fand, weil die Götter nicht dabei waren.
Ja, gut.
Und trotzdem waren diese Filme so für mich der Türöffner, mich mehr mit Geschichte zu beschäftigen. So. Und ich finde, wenn das Popkultur und nennen wir es Hollywoods schaffen kann, finde ich, haben solche Filme auch ihren Platz in der Welt. Natürlich ist doof, wenn sie dann die alleinige Deutung dann haben. Ne? So, das wollte ich zu Odyssee noch sagen, ganz kurz.
Ja, also, aber und ich kann sagen, so ein tolles trojanisches Pferd habe ich bisher noch nicht gesehen. Und so irgendwie Realität, wie man es sich vorstellen kann, wie die da drin gehockt haben. Und also, ich fand das wahnsinnig spannend und ganz toll gemacht. Aber natürlich, wenn man sich das mit einem Augen, mit wissenschaftlichen Augen oder was weiß ich anguckt, dann sind da bestimmt ganz viele Unzulänglichkeiten drin. Ich habe mich gefreut, Circe zu sehen, wie die Männer bezirzt und in Schweine verwandelt. Und das finde ich einfach schön, dass das heute noch im Jahr 2026 einfach nacherzählt wird und dass das auch damit so gewürdigt wird und dass das so ein bombastischer Hollywood-Schinken ist, finde ich super. Also ich kann nur empfehlen, keine Dünkel zu entwickeln und da mal reinzugehen. Dann kann man ja hinterher immer noch sagen, ich hätte es besser gewusst.
Hauptsache, wir sind uns einig, dass dieser Napoleon-Film mit Joaquin Phoenix absoluter Müll ist. Also ich mag Joaquin Phoenix als Schauspieler sehr, aber boah, das war schrecklich.
Ich mag auch die Schauspieler in dem Odyssee-Film sehr gern. Ich habe halt nur gewisse Ansprüche und das müssen ja nicht die Ansprüche von jedermann sein. Das ist auch voll in Ordnung. Aber ich werde, glaube ich, kein Geld dafür ausgeben, ihn mir anzugucken.
Solltest du ihn doch irgendwann mal später auf Netflix oder Amazon oder sowas sehen, dann machen wir noch eine Folge zu Hinter der Geschichte.
Machen wir, mal, genau.
Was du davon gehalten hast. Willem, Verschwörungstheorien in Köln. Also nicht Verschwörungstheorien, aber die haben sich in Köln auch Geschichten ausgedacht, ne? Die Geschichte.
Frage ist ja, was meinst du jetzt, Verschwörungstheorien oder Legenden? Ne? Legenden hat man sich natürlich schon ausgedacht. Einfach weil es so. Nationale Identität ist jetzt das falsche Wort, weil Köln ist keine Nation. Also sehr, wir uns das vielleicht nahezu manchmal wünschen. aber es beginnt ja schon in der Spätantike, dass man sich diese Heiligenkult, Märtyrerkulte eigen macht. Die heilige Ursula, die angeblich mit ihren Elf, da wurden es 11.000 Jungfrauen wegen Übersetzungsfehler, durch die Hunden getötet wird, durch Attila den Hunden und mit Gerion das Gleiche, ein spätantiker römischer Legionär, der dann sich weigert, den Krieg zu ziehen und dann ermordet wird. Wobei ich mir dann denke, wenn du römischer Legionär wirst, Augen auf bei der Berufswahl, wenn du nicht töten willst. Na, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja, und das sind schon sehr, sehr frühe Legenden, die die Stadt benutzt, um irgendwie dann sich als heilige Stadt zu etablieren, was auch immer das heißen mag. Ne? Aber später wird es halt sehr stark genutzt, um sich natürlich im Mittelalter als das Pilgerzentrum in der Mitte Europas neben Santiago de Compostela und Rom und ja auch noch teilweise Jerusalem zu etablieren.
Und die haben sich ja auch, aber also nicht nur so ganz historische Dinge ausgedacht, auch einen Kampf mit einem Löwen hattest du doch neulich in einer Folge, dass der Bürgermeister mit dem Löwen gekämpft hat.
Boah, da testest du mich aber echt hart heute. Witzigerweise bin ich heute noch am ehemaligen Standort des Kölnischen Stadtmuseums vorbeigelaufen und habe das erste Mal gemerkt, dass die auch in der Hausfassade an dem Turm, ich weiß nicht, ob ihr das Kölnische Stadtmuseum kennt, natürlich müsst ihr das als Nicht-Kölner nicht kennen, aber es ist ganz interessant, dass da oben drauf so ein vergoldeter Ford Fiesta aus den 90ern ist mit goldenen Flügeln vom Künstler H.A. Schult. Und alle gucken immer auf dieses Auto und ich habe heute mal ein bisschen hier geguckt und habe gesehen, ja, da ist ein Steinrelief mit dem Löwenkampf. So, und dieser Löwenkampf ist eine Legende, die diesen langen Kampf zwischen Bürgerschaft und Erzbischof verdeutlichen soll. Die Geschichte ist wirklich schnell und kurz erzählt. Da gibt es es gab früher mehrere Bürgermeister in Köln, zwei meistens. Und einer dieser Bürgermeister wird von zwei Pfaffen, also so Dommönchen, zum Abendessen eingeladen. Und die halten sich einen Löwen. Woher die den haben, fragt nicht. Und Die gucken sich den an, dann stoßen die den Bürgermeister hinterrücks in den Innenhof, verschließen die Tür und der Bürgermeister kämpft dann gegen den Löwen, besiegt ihn dann auch und die zwei Pfaffen werden dann nahe des Kölner Doms dann auch gehängt. Ne? Und diese Geschichte ist halt so ein Sinnbild der Bürgerschaft gegen den Kampf des Erzbischofs, gegen den Erzbischof.
Dass der Bürgermeister sogar einen Löwen besiegt.
Genau, weil er hat immerhin, er ist ja ein Patrizier, hat natürlich ein Schwert dabei, also einen langen Dolch, besser gesagt. Ne? Ja.
Aber ausgedacht wahrscheinlich.
Das ist eine ausgedachte Geschichte, natürlich.
Ja, Willem, und du hast eben schon gesagt, du bist unausgeschlafen, du bist Vater geworden, also jetzt schon ein bisschen länger her, aber bist junger Vater. Herzlichen Glückwunsch. Was macht das? Wie lässt sich das mit Arbeit und dann noch Podcast verbinden?
Man braucht natürlich auch vorher schon viel Kommunikation, weil ich glaube, das wissen ja viele nicht. Ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt auch immer noch so ist, Jan, aber wir machen das ja in unserer Freizeit als Hobbyprojekt, neben Vollzeitjob und Privatleben und sowas. Es kann halt nur im Privatleben stattfinden, so einen Podcast zu machen, jedenfalls bei mir. Und da braucht man erstmal sehr viel Kommunikation mit der Partnerin, dass man das machen kann. Und ich stoße, ich glaube, es sind ja viele in unserer History-Bubble, die Kinder haben. Ich calle sie jetzt nicht aus, das sollen die selber sagen, ob sie Kinder haben oder nicht. Und mit denen unterhalte ich mich dann noch immer. Und es ist immer interessant, welche Tipps es gibt. Da gibt es manche, die haben dann ein ganzes Jahr Pause gemacht und vorproduziert. Das wollte ich nie machen, weil das finde ich sehr, sehr anstrengend.
Oh, vor allem für ein ganzes Jahr
vorproduziert. Ja, ein ganzes Jahr haben die vorproduziert. Wow. Und das hätte ich ja nie schaffen können. Also bei meinem Format hätte ich das niemals hingekriegt und so. Ich hatte es mal am Anfang meines Podcasts geschafft, so 2-3 Folgen im Voraus zu sein. Dann habe ich Blinddarm bekommen und dann war der Vorrat schon aufgebraucht. Und damals war ja auch noch, ich werde nicht das falsche Wort sagen, das waren ja die Lockdowns, da hatte man ein bisschen auch Zeit im Homeoffice mal andere Sachen zu tun. So. Und ich struggle schon ein bisschen damit. Das, also soll jetzt kein Mecker-Podcast werden, so wie beim letzten Mal auch mit Flo und aber es ist schon hart, das irgendwie durchzuziehen. Ne? Und ich kriege es einigermaßen hin, weil mein Podcast ist ja geskriptet und ich bin alleine. Und so, ich kann mich dann mal, kann immer hin und wieder auf meinem Handy mal an meinem Skript schreiben oder sowas. Aber das Aufnehmen ist halt immer schon anspruchsvoll, wenn ich mich dann mal eine Stunde oder 2 Stunden verkrümeln muss. Ja.
Ja. Also ich calle mich einfach selbst aus. Ich habe ja auch eine Tochter und ja, also ich habe nie richtig Pause gemacht. Aber dadurch, dass wir unseren Podcast ja auf eine bisschen andere Art und Weise machen, habe ich halt einfach dann selbst keine eigenen Folgen zugesteuert, sondern war dann einfach nur als Zuhörerin dabei. Und wir hatten dann einfach schnell in unserem Podcast einen Spitznamen für meine Tochter. Und das war dann immer so ein Signalwort. Ach, Spitzname ist da. Und dann habe ich mich halt einfach gemutet, wenn sie mich gerade gebraucht hat. Und ansonsten musste das dann halt mein Partner übernehmen. Und ja, wie du gesagt hast, Kommunikation ist alles. Aber es ist halt, wie gesagt, dank unseres Formats, dass das so ging.
Aber auch das wird ja wahrscheinlich Arbeit sein, oder?
Absolut. Vor allem auch inzwischen, wo ich halt auch nochmal Folgen mitmache, wo ich nochmal voll arbeite, wo ich auch im Ganzen in der Post-Production einen Teil übernehme, was mich daran erinnert, dass ich immer noch die eine Folge fertig schneiden muss.
Und die sind lange, eure Folgen, ne?
Ja, wir machen lange Folgen und ich bin halt leider auch ein Perfektionist, wenn es ums Schneiden geht. Das sind halt dann meine Abende, die ich dafür opfere. Also wenn das Kind dann schläft, dann ist es halt nicht ein, ich spiele mal was oder ich verbringe Zeit mit meinem Mann, sondern ein, okay, ich verziehe mich in meinen Kabuff und schneide dann jetzt für 3 Stunden. Und ja, das ist halt alles ein Management-Job.
Echt beeindruckend. Ja, also bei mir ist es so, ich habe auch eine Tochter, die ist aber inzwischen aus dem Haus, die studiert. Also das heißt, die braucht jetzt, nimmt jetzt von meiner Aufmerksamkeit für den Podcast nicht viel weg, aber sie hat meine volle Aufmerksamkeit. Also insofern ist es ein bisschen anders für mich als bei euch, aber für mich ist es auch ein totales Hobby. Ich verdiene damit kein Geld und Und bei mir ist es noch mehr so ein Vollzeit-Hobby, weil ich ja, also sozusagen mein Hauptberuf, weil meine Frau netterweise das Geld verdient und sagt, nun mach das mal. Und ich ja in meinen Podcasts immer mit Expertinnen und Experten rede und ich immer Wert drauf lege, die auch wirklich zu besuchen und dahin zu fahren. Also es ist nicht nur, ich bin in meiner Zeit gar nicht Herr meiner Zeit, sondern bin abhängig davon, dass ich interessante Menschen akquiriere, dass die auch Zeit haben, dass wir uns dann irgendwann treffen und ich denen das auch vorher einmal schicke, was ich von denen eigentlich will, dass die auch wissen, worum es geht und sich noch vorbereiten können und so. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit, die total spannend ist, weil sie so zu 20% organisatorisch ist, zu 80%, nee, das kommt dann nicht auf 100, also zu 60% ist sie inhaltlich und dann nochmal zu 20% nochmal technisch, also schneiden und hochladen und was weiß ich. Und dann hat man ja noch gar keine Werbung für seinen Podcast gemacht, sondern dann ist der ja einfach nur irgendwo und man hofft, dass den irgendjemand findet. Und Willem, du machst aber ganz viel Social Media, ne?
Ja, das habe ich jetzt auch sehr stark zurückgefahren. Ne? Also wenn dann mal Reels kommen, ist es dann oft auch, dass es Recycling ist. Ne? Einfach Reels, die schon mal gelaufen sind. Weil irgendwie, die Leute scheinen wohl zu vergessen, dass die schon mal gelaufen sind. Aber es ist ja auch oft so, dass der Algorithmus nicht immer allen Followern das angezeigt hat, das ursprüngliche Reel, ne? Und sowas. Ja, es war witzig, als ich damals angekündigt habe, dass ich auch mal die Elternzeit noch im Podcast mache. Habe ich dann sehr interessante Mails zum Teil bekommen, die waren ja auch nicht böse gemeint. Da hieß es dann, hey, schick mir doch deine Skripts zu und ich mache das für dich. Oder
okay. So, ja, das ist schön, so, als ob das Vorlesen dann sozusagen die Hauptaufgabe wäre.
Ja, so, und dann dachte ich mir auch so, okay, das ist wieder ein Beispiel für parasoziale Beziehungen. Ne? Ich meine es nicht böse, war wohl sehr nett gemeint. Und so, es geht schon weit darüber hinaus zu sagen, hey, ich schneide das für dich. Ne? Aber das selber, dass jemand anders das aufnimmt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, das ist mein Podcast.
Ja, klar. Mein anderes Baby, um es dann in der richtigen Metapher zu sagen.
Und sagen wir mal, die Hauptarbeit wird doch auch überhaupt sein, das zu schreiben, oder? Und also sich da einzuarbeiten und das auch dann zu formulieren, so dass das gut ist und so, dass dann das Aufnehmen ist doch wahrscheinlich nur, sagen wir mal, sind die letzten 10%, oder?
Ja, das stimmt absolut, ja. Mein Problem ist halt oft, damit will ich niemandem was Böses machen, aber da, wo die Kölner Stadtgeschichte gut niedergeschrieben ist in den Büchern, ist sie sehr wissenschaftlich, elfenbeinturmmäßig geschrieben. Und auch, finde ich, immer aus einer Perspektive geschrieben, die sehr viel anderes Wissen voraussetzt. Und ich sehe mich immer in der Aufgabe, meinem Podcast nicht primär der Historiker zu sein, sondern der Übersetzer. Ich muss dann wirklich, ich breche das ja auf mit, also mein Podcast ist nicht wissenschaftlich, ne? Also wissenschaftlich recherchiert, aber nicht wissenschaftlich erzählt. So. Aber ich beginne auch meine aktuelle Folge, wie Albertus Magnus, wer die jetzt sind, sei jetzt mal dahingestellt, weil ich beginne die Folge, dass der Dominikanermönch Albertus Magnus mit dem Pferd zu einer Burg nach Niedecken reist. Storytelling, wie ist das Wetter und so, dann trifft er den Erzbischof, den Gefangenschiff, und die plapper miteinander umgangssprachlich. Da sage ich auch, Leute, das ist eine erfundene Szene, aber das diente natürlich, das eher einer breiteren Masse vorzustellen, anstatt eines Fachbuchs. Weil dann können die Leute in Buchhandlung gehen und sich das selber kaufen. Also, und das ist, finde ich, immer meine Herausforderung, dieses sehr Wissenschaftliche in eine gute Erzählung umzuwandeln.
Und mein Kompliment, dass du da auch wirklich immer richtig skriptisch schreibst. Ich weiß, für manche funktioniert das am besten. Ich persönlich kann mit festen Skripten überhaupt nicht. Also ich mache mir immer so sehr lockere Skripte mit, das ist die Reihenfolge und das sind so ein paar Formulierungen. Und den Rest erzähle ich dann einfach so, weil wenn ich da Skript habe, dann werde ich in meinem Kopf irgendwie so eingeschlossen, dass ich dann bei der kleinsten Störung, und genau darauf ist unser Format ja ausgelegt, dass wir uns unterbrechen, dass wir Nachfragen stellen, dass wir blöde Witze reißen, wobei das letzte eher ein Zufall ist, dass das mit passiert, das würde für mich tatsächlich gar nicht funktionieren.
Das ist interessant, aber das geht ja nur dann, und so lerne ich dich jetzt gerade kennen, wenn man ganz tief im Stoff drin ist. Also das, was du erzählst von dem Buch, was du da liest und dem eigentlich an vielen Stellen gar nicht traust und dann anfängst, selber zu recherchieren. Und dann weiß ich, wenn du dann irgendwann das in eurem Podcast präsentierst, dann bist du wahrscheinlich die Top-Expertin für die Indo-Europäer.
Ich könnte es sein, wenn ich ein besseres Gedächtnis hätte, ja.
Ah ja, siehst du, und dafür machst du dir noch Stichworte. Und mehr, brauchst du dann ja wahrscheinlich auch gar nicht, weil du das alles dann so intensiv drauf hast und dich wirklich so intensiv damit beschäftigt hast.
Und? Unter Umständen. Also es kommt immer ganz auf die Tagesform an, wie viel ich dann im Nachhinein wegschneiden muss an Versprechern, an Sätzen, die auf die eine Art und Weise anfangen, auf die andere enden. Deswegen versuche ich mir schon mehr Skript zu machen, als ich es normalerweise oder in der Vergangenheit getan hätte, damit das einfach weniger wird, damit das, was ich einspreche, weniger viel bearbeitet werden muss. Deswegen versuche ich mich da zu bessern, mehr mit Skript zu arbeiten, aber ja, manchmal geht's nicht.
Ja, also ich könnte ohne Skript das gar nicht machen. Also ich, eben anders als ihr beide, arbeite ich mich ja nicht in die Details rein, sondern ich versuche ja einen Überblick zu geben. Deshalb war ich am Anfang so erstaunt, Willem, als du sagst, dass die nächsten 20 Jahre, das sind irgendwie wie viel? 4, 5 Folgen. Bei mir sind 20 Jahre nicht mal eine Folge. Also in der Regel bin ich immer so ein, pro Folge ist es so ein Vierteljahrhundert, das ist jetzt sehr grob. Also der 30-jährige Krieg waren dann auch 3 Folgen und so, aber Reformation waren dann auch 4 Folgen. Aber trotzdem ist das so ungefähr mein Schritt. Und da kann ich gar nicht in der Vorbereitung und was weiß ich, geht das gar nicht, so detailliert reinzugehen. Und trotzdem muss ich es irgendwie schaffen, einen relativ verlässlichen Überblick zu kriegen, weil mein Ehrgeiz ist ja schon, dass ich die Fragen, die ich stelle, ich selber hätte da eine Antwort dann drauf und bin dann sehr gespannt, was die Experten sagen. Und wenn die dann was anderes sagen, ist das super als das, was ich erwartet habe, weil ich dann auch wirklich überrascht bin und wir dann darüber ins Gespräch kommen können. Und aber das bedeutet eben auch, dass man schon verlässlich im Thema drin sein muss. Aber das ist eben nie so, dass ich, so wie du das erzählt hast, in Büchern Passagen finde, denen ich misstraue und dann anfange, intensiv zu recherchieren. Das könnte man machen, nur dann wäre ich jetzt nicht bei Folge 68 der deutschen Geschichte und irgendwie bei Friedrich dem Großen, sondern dann wäre ich tatsächlich auch noch im frühen Mittelalter.
Das ist der Grund, warum ich sehr selten, genau, das ist der Grund, warum ich sehr selten Folgen mache. Ich versuche, mich zu steigern und häufiger fertig zu werden, aber ja.
Ja, ich rase durch die Geschichte, denn wir haben ja über die Schlacht von Worringen gesprochen, zu der du erst in ein paar Wochen kommst. Und da haben wir schon im letzten Jahr irgendwie fast genau vor einem Jahr haben wir zusammengesessen in Köln und haben über die Schlacht von Worringen gesprochen. Das sind die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Aber es ist ja das Tolle an den vielen unterschiedlichen Podcast-Angeboten, die es gibt, dass die Perspektiven wechseln, die Erzählgeschwindigkeiten andere sind, die Detailtiefe eine andere ist und dass man sich da, dass es da so ein großes Angebot gibt, finde ich.
Also darf ich da kurz mal eingrätschen?
Klar.
Du willst ja 99 Folgen machen. Heißt das, 2028 ist dein Podcast zu Ende?
Oder? Der ist schon 2027 zu Ende.
Okay, ich kann nicht rechnen.
Macht nichts. Aber also ich mache natürlich eine Excel-Liste mit den Folgen und Inhalten und Gesprächspartnerinnen und Partnern und bin, wenn es bei meiner Planung bleibt, dann werden es auch fast genau 99 Folgen und dann bin ich im März nächsten Jahres damit durch.
Wow.
Ja. Und finde das auch super und freue mich, dass ich das dann geschafft habe. Und was ich und ob und was ich dann weitermache, weiß ich nicht, weil es eben
in 999 Folgen die deutsche Geschichte. In 999 Folgen.
Genau. Ich, also ganz am Anfang, als ich noch so dachte, wow, ich mir gehört die Welt, dachte ich, boah, danach machst du die Weltgeschichte in 100 Folgen. Jetzt bin ich ein bisschen skeptisch, ob ich das tue. Also erstmal freue ich mich dann, wenn ich dann durch bin, und hoffe, dass das auch alles so klappt, weil ich merke natürlich auch, dass ich je mehr Folgen ich mache und mit je mehr Expertinnen und Experten ich spreche, desto ein bisschen weniger Angst habe ich, desto mehr glaube ich, ach ja, das schaffe ich schon noch und das kann ich auch erst nächste Woche anfragen und so. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass mir das jetzt irgendwann vor die Füße fällt, dass ich zu selbstsicher werde, weil ich glaube, das klappt jetzt schon alles irgendwie. Weil es schon mein Ehrgeiz, tatsächlich jede Woche eine Folge zu präsentieren. Und einmal hat es aus technischen Gründen, war irgendwie da bei meinem technischen Dienstleister, der hat die nicht irgendwie, hatte einen Tag Aussatz und hat das nicht hochgeladen. Da, und deshalb fand ich das so interessant, was du eben gesagt hast, Willem, dass du irgendwie eine Pause gemacht hast und die Leute das nicht verstanden haben. Da hat mir jemand gesagt, das wäre jetzt aber wirklich nicht gut, dass die Folge nicht kommt. Und ich mir dachte, ja, finde ich auch, aber du musst mich doch jetzt dafür nicht irgendwie auch noch anranzen. Ich mach's aus Hobby und tu es für euch und dann habt da auch ein bisschen Geduld.
Ja, da bin ich ganz froh, dass wir so ein verständnisvolles Publikum haben. Aber gut, das ist ja jetzt auch schon seit 9 Jahren bei uns. So lange gibt es unseren Podcast ja schon, auch wenn ich selbst noch nicht so lange dabei bin. Aber wir sind ja viel hin und her gesprungen mit unserem Veröffentlichungsturnus. Also wir waren eigentlich meistens alle 2 Wochen. Dann während Corona waren wir jede Woche, teilweise sogar 2-mal pro Woche. Dann sind wir zurück auf alle 2 Wochen gewechselt. Und jetzt haben wir kürzlich erst die Entscheidung gefällt, weil wir eben alle so viel um die Ohren haben, dass wir jetzt nur noch einmal im Monat eine Folge machen. Weil die Alternative wäre halt gewesen, wirklich eine Pause einzulegen. Und da hatten wir alle zu viel Angst, dass wir dann nicht nochmal anfangen. Und ich denke jetzt, das mit dem einmal im Monat ist eine ziemlich gute Lösung. Und wie gesagt, wir hatten nur positive Rückmeldungen von unseren HörerInnen, dass die das auch unterstützt haben. Aber wir sind auch alle keine Menschen, die Social Media benutzen. Deswegen bespielen wir das auch so gut wie gar nicht mehr. Das prägt natürlich dann auch, wie viele Hörer tatsächlich mit uns interagieren. Mhm. Aber das ist trotzdem okay.
Habt ihr eine treue Hörerschaft sozusagen?
Absolut. Mhm.
Ja, was mir jetzt gerade begegnet ist, und das fand ich ganz überraschend, ich bin ja unter anderem auch auf YouTube, aber da bei YouTube waren immer nur so, keine Ahnung, sind die Folgen so 400 Mal abgerufen worden und das war's dann. Und es war immer bei Spotify war es viel mehr und bei Apple und sowas. Aber bei YouTube war nie was los, bis ich dann mit Herfried Münkler gesprochen habe über den 30-jährigen Krieg und hatte 3 Folgen über den 30-jährigen Krieg und die Folge über Wallenstein hatte aus dem Stand 28.000 Abrufe. Eine Folge, spektakulär für mich. Und seitdem werden auch die anderen Folgen nicht 28.000 Mal, aber immerhin so 2.000, 3.000 Mal auch auf YouTube gehört. Aber da kommen jetzt andere Hörer, die ganz anders, es hat vielleicht auch mit den Themen zu tun, dass ich jetzt mich langsam, also Preußen nähere, Friedrich dem Großen, habe was über den großen Kurfürsten gemacht. Und da kommen plötzlich die Borussen-Fans und sagen, was erzählt er uns denn da? Also ich merke nur, wenn man so dieses Preußen-Bild hinterfragt, da gibt es immer noch eine Fraktion, die das nicht mag. Und das finde ich faszinierend, dass das so ist. Und das müssen die auch nochmal raushauen. Und der Höhepunkt war für mich, dass ich jetzt eine Folge hatte über die Türken vor Wien. Das war mit einer einer Referatsleiterin vom Museum aus Karlsruhe. Die hatte mal eine Ausstellung gemacht, eine große Landesausstellung, Kaiser und Sultan, weil ja in Karlsruhe die Türkenbeute ist, weil ja der Markgraf von Baden so ein der Türken-Louis war und in den Türkenkriegen so große militärische Erfolge hatte. Und deshalb hat also Karlsruhe und Baden-Baden eine Beziehung dazu, zu dem Thema Türken vor Wien. Und es war ein interessantes Gespräch, aber sie hat sich eben bemüht, so unsere eurozentrische Sichtweise immer zu hinterfragen und hat dann auch schon mal darauf hingewiesen, dass in Zeiten der Gegenreformation auch Protestanten ins Osmanische Reich geflüchtet sind oder auch Juden, die aus Spanien vertrieben worden sind, ins Osmanische Reich geflüchtet sind, weil sie da zumindest ihren Glauben leben konnten. Die mussten dann auch also Steuern bezahlen und wurden bestimmt auch nicht gleichwertig behandelt, aber die konnten da ihren Glauben leben. Da ging ein Sturm der Entrüstung los. Dass man jetzt hier so die toleranten Türken
Oh, da hatten wir auch schon so viel. Also ich weiß nicht, ob du Elias kennst, aber der macht ja sehr viel über Steppenreiter und dementsprechend auch viel über verschiedene historische islamische Gesellschaften. Und da haben wir auch teilweise schon so eine Bandbreite von Kommentaren bekommen. Teilweise kriegen wir auch immer noch zu einer relativ alten Folge von uns Kommentare, die uns als absolute Judenfeinde und sowas darstellen. Also da ist wirklich die ganze Bandbreite dabei.
Ja, und irgendwie regt einen das natürlich im ersten Moment auf. Und im zweiten Moment denke ich mir, ist doch eigentlich toll, wie sehr Geschichte die Menschen doch bewegt und wie aktuell das doch immer ist und wie sehr man natürlich das immer abgleicht. Was höre ich da jetzt eigentlich? Wie stimmt das mit meinem Erwartungshorizont und mit dem, was ich hier erlebe und mit dem, was ich von Geschichte weiß, überein? Und ganz bestimmt waren auch ganz viele Punkte in dem Gespräch und Spitzen, die da Frau Mustafavi gesetzt hat, waren bewusst gesetzt und auch halten nicht jeder Überprüfung stand. Also da ging es dann um die Janitscharen, was so ja diese kampfversklavten jungen Christen waren, die dann so zu Kampfmaschinen bei den Osmanen erzogen worden sind, die dann sozusagen die Elitetruppe waren. Dann hat sie die so mal gesagt, naja gut, aber es gibt ja auch im Vatikan die Schweizer Garde. Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen schwierig, weil das eher auf Freiwilligkeit beruhte und immer noch beruht. Aber wir reden ja über die Zeit von vor 300 Jahren. Darum, da gab es auch Punkte, wo ich sagen würde, na ja, gut, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber da haben sich die Leute aufgeregt und haben dann auch noch geschrieben, ich müsste doch jetzt dringend mal Stellung nehmen. Wo ich mir dann auch denke, jetzt boah, soll ich jetzt hier also genau das machen, Victoria, dass ich jetzt in die Recherche trete und ja, alles gesprochene Wort nochmal nachrecherchiere und dann sage, nee, am Ende muss ich folgende drei Anmerkungen noch machen. So ist ja meine Arbeit gar nicht angelegt. Ich bin kein Historiker, ich behaupte das auch gar nicht. Ich spreche mit Expertinnen und Experten, um zu hören, was so deren Stand eigentlich der Forschung und dessen ist, was sie zu den Themen wissen. Das, aber ihr, Victoria, geht dann wahrscheinlich in eine Diskussion rein. Du, Willem, wie ich dich kenne, auch. Ne?
Bei mir ist es interessanterweise nicht passiert. Also mir graut es, ehrlich gesagt, wenn ich irgendwann mal in 100 Jahren, wenn ich so alt werden sollte, in der NS-Zeit angekommen bin. Weil da kann man auch sehr viel erzählen, weil Köln war wie jede andere deutsche Stadt im Nationalsozialismus. Also kann man da auch die Stadt als Mikrokosmos nehmen, ne? Wie nationalsozialistischer Herrscher vor Ort ausgesehen hat, ne? In einer Großstadt in Deutschland und so. Boah, da graut es mir eigentlich auch schon. Vor allem mit dem Klima, was wir derzeit, also gesellschaftlichen Klima, was wir inzwischen haben. Und wer weiß, wie es dann bis dahin ist. Ne? Mhm. Und ich hatte bisher im Zweiten Weltkrieg immer nur so ansatzweise, ich mache ja nicht nur chronologische Folgen, ich mache manchmal ja genau wie du, Jan, Interviewfolgen mit gerne mit Zeitzeugen. Und da hatte ich eine Zeitzeugin, die über 90 Jahre alt war, die dann aber natürlich von ihrer, wenn ich so sagen darf, deutschen Perspektive redet. So. Und dann erzählt ihr halt, wie die Bomben auf die Stadt gefallen sind und sowas. Ne? Und das ist ja dann etwas, was ich finde, nicht so viel Kontroverse auslöst, wie wenn ich jetzt einen Zwangsarbeiter interviewt hätte und dann irgendwie, wenn es die überhaupt noch geben sollte, also Lebende und sowas. Ne? Deshalb war das Thema gar nicht so kontrovers, so, sondern das ist etwas, was man erwartet von so einer Zeitzeuge. Ne? Dass ich sage, als Kind habe ich mich in einem Abwasserkanal versteckt, um den Bomben zu entkommen. So. Deshalb, ja, wie gesagt, Ich habe das Gefühl, die NS-Zeit wird mit dem Podcast vermiesen. Oder vielleicht auch schon das Kaiserreich.
Na, wer weiß. Also deshalb finde ich ja das Projekt von Jonas so spannend mit Deutschland 3345, der das ja alles detailliert erzählt. Der wird wahrscheinlich Geschichten erzählen können.
Ja, sein Postfach wird bestimmt wild sein.
Das glaube ich auch.
Ja, um deine Frage zu beantworten, manchmal reagieren wir. Wir haben auch vor einer Weile mal eine Folge gemacht, wo wir auf Kommentare, die sich so angesammelt hatten, mal reagiert haben. Aber meistens lassen wir die Leute reden. Und nur wenn es wirklich Vorwürfe oder Nachfragen sind, die mit echter Kritik vergleichbar sind oder die echte Fragen haben, nur dann reagieren wir da ernsthaft drauf und ansonsten machen wir uns ein wenig darüber lustig und gehen weiter.
Ja, das ist doch aber auch, finde ich, wichtig, dass man das entspannt sieht. Es schrieb dann ein Hörer, wäre eine ganz schlimme Folge, er hätte sie nach 12 Minuten ausgestellt. Habe ich geschrieben, macht nichts, ich habe Ihren Kommentar auch nur zur Hälfte gelesen.
Nur 12 Minuten.
Ja, sehr gut.
Was nützt das? Was muss man? Ich kann ja nicht mit Menschen diskutieren, die den Podcast nicht gehört haben, aber eine Meinung dazu haben. Das ist doch faszinierend. Ja. Naja, Victoria, und du beschäftigst dich mit der Schamanin von Bad Dürnberg, hast du mir vor unserem Treffen hier erzählt.
Ja, und das passt wunderbar auch in das Thema über, die NS-Zeit wird für dich den Podcast vermiesen rein. Die NS-Zeit hat natürlich auch für die Archäologie sehr viel vermiest. Und ein paar von den Sachen schwirren leider auch heutzutage noch rum, aber es wird immer weniger. Aber ein Fall, über den ich gestolpert bin, als ich mich von dem Wahnsinn, der das Indoeuropäer-Projekt geworden ist, abgelenkt habe, war nämlich eine Zusammenfassung über die Geschichte, die diese Schamanin von Bad Dürnberg durchgemacht hat, seit sie in den 30ern, ich glaube 33, entdeckt wurde. Oder 32 war es. Und zwar handelt es sich hierbei um ein mesolithisches Begräbnis, also Mittelsteinzeit. Das ist, bevor die Menschen sesshaft geworden sind, bevor sie Ackerbau betrieben haben, sondern als sie noch als Jäger und Sammler unterwegs waren. Und wir sind im sächsischen Bereich, genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber die Funde sind auch heutzutage im Vor- und Frühgeschichtsmuseum in Halle ausgestellt. Und dabei, wie gesagt, handelt es sich um ein Begräbnis, was bei irgendwelchen Bauarbeiten gefunden wurde und dann innerhalb einer 24-Stunden-Aktion geborgen werden musste. Es gibt fast keine Notizen, es gibt fast keine Fotografien. Es wurde so gut wie nichts vermessen. Es wurde nur alles, was groß genug war, dass man erkannt hat, es könnte was sein, in Beutel geschmissen und weggeschafft. Und wir haben nur die Tagebucheinträge praktisch von dem leitenden Archäologen.
Warum war das so? Warum hat man sich da nur 24 Stunden Zeit genommen? Weil man damals noch gar nicht das so gewertschätzt hat.
Weil das ein wichtiges Bauprojekt war. Es war irgendwie was mit Zeitdruck. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall musste das ganz dringend fertig werden, dieses Bauprojekt. Und dass man da Zeug gefunden hat, war halt nicht so wichtig. Und wir können schon froh sein, dass überhaupt ein Archäologe dazu gerufen wurde, der dann einen Tag Zeit hatte. Auf jeden Fall wurde das dann durchaus auch mal interessiert, weil gerade unter Goebbels wurde ja sehr viel dann auch Ahnenforschung und so und Archäologie wurde weiterverarbeitet, um der Ideologie zuzustimmen und dementsprechend hat man dann das Ganze sich betrachtet. Und das Besondere, sollte ich vielleicht vorneweg noch erwähnen, an dieser Bestattung ist, dass sie für zum einen so eine extrem alte Bestattung, und bitte fragt mich nicht nach absoluten Zahlen, das bin ich raus, es ist sehr lange her, ich glaube 40.000 Jahre, so irgendwas. Auf jeden Fall zum einen, dass so ein altes Grab überhaupt noch gefunden wurde und dann war das ein unglaublich reich ausgestattetes Grab. Und zwar war diese Person in dem Grab eben mit ganz aufwendigem Kopfschmuck oder Schmuck ausgestattet aus verschiedensten Schädel und Knochenstücken und Knochenschmuckstücken und Steinen, Muscheln, all so die Zeichen von Wohlstand, beziehungsweise auch ein paar hochbearbeitete Messer. Ich glaube, es war auch eins aus Jadeit dabei, also aus einem Edelstein, der damals gerne verwendet wurde. Und deswegen hat das halt schon irgendwie Aufsehen erregt. Man wollte das schon mal untersucht haben. Es war auch neben der erwachsenen Person noch ein kleines Kind mit begraben. Und wir reden über ein Begräbnis in einer Ockerschicht. Das war im Mesolithikum ziemlich verbreitet. Man hat also diese rote Erde überall unter und über und rund um diesen Leichnam verstreut. Man kann auch heutzutage, ich weiß nicht, ob bei diesem Grab auch, aber bei anderen Gräbern konnte man auch nachweisen durch moderne Bodenanalysen, dass dann auch Blumen und alles mit dazugelegt wurden, weil man die Pollen noch gefunden hat. All das haben wir jetzt da natürlich nicht. Aber wie gesagt, diese rote Erde, diese vielen Beigaben, das Kind, die adulte Überreste wurde untersucht und wurde dann groß aufgebaut eben unter dem entsprechenden Institutionen des NS-Regimes als der große arische Krieger, der große Anführer, der mit all seinen Kriegerehren bestattet wurde. Und dann hatte man andere Dinge zu tun. Das Ganze ist in irgendeiner Box, in irgendeinem Archiv verschwunden und verschollen gewesen. Dann hat man das in den 80ern nochmal gefunden. Und oh Schreck, das ist ja gar kein Mann, das ist ja eine Frau. Diesen Schreck haben Archäologen häufiger, wenn sie sich alte Sachen angucken. Lange Zeit waren die ganzen Keltenfürsten auch immer groß. Ah, die großen Keltenfürstengräber in ihren Hügelgräbern. Inzwischen hat man rausgefunden, dass irgendwie 80% waren es, glaube ich, all dieser besonders reichen Hügelgräber von weiblichen Toten stammen und nicht von irgendwelchen männlichen Fürsten. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, das Archäologen häufiger noch feststellen müssen. Und auch dieser Tote von Bad Dürnberg, huch, ist ja gar kein Krieger, ist ja eine Frau. Okay. Dann war halt, ja, eine Frau mit irgendwelchen besonderen Schmuckgegenständen. Es kann kein Krieger sein. Was ist noch wichtig? Früher, naja, Religion. Dann ist es bestimmt irgendeine Schamanin. Und dann hat man es wieder verschwinden lassen.
Wenn du sagst 80er, war das 80er des vorigen Jahrhunderts? Oder?
1980er.
1980, mhm.
Genau. So grob. Mhm. Und es wurde dann eben in den letzten 20 Jahren nochmal neu entdeckt, nochmal untersucht, jetzt mit all den modernen Technologien, die der Archäologie eben zur Verfügung stehen. Und da wurde dann das Bild vom arischen Krieger ganz über den Haufen geworfen, denn es handelte sich nach Phänotypanalyse und Genanalyse, was es da alles gibt, inzwischen handelte es sich um eine dunkelhäutigere, slawische, wahrscheinlich eher aus dem slawischen Bereich kommende Frau, die sogar heutzutage, würde man sagen, behindert war. Sie hatte nämlich eine eine Umformung an ihrem Foramen Magnum. Das ist das Loch im Schädel, wo die Wirbelsäule reingeht. Und da war eine kleine Verformung, wodurch, je nachdem, wie sie den Kopf gelegt hat, anscheinend immer der Knochen auf einen Nerv gedrückt hat. Und bei modernen Menschen mit dieser Verformung kann man halt feststellen, die beschreiben das dann, wenn sie den Kopf so bewegen, dass sie dann Halluzinationen bekommen können oder irgendwie besondere Sachen sehen, hören, ganz weit weg zu sein scheinen, verschiedene besondere Eindrücke bekommen. Und was man auch herausgefunden hat, ist, dass das Kind, was mitbestattet wurde, eben nicht die Tochter, sondern eine entferntere Verwandte war. Also vielleicht die Nichte, vielleicht die Enkelin, aber schon irgendwie noch verwandt, aber nicht eng. Und dass dieses Grab nicht nur zum Zeitpunkt der Bestattung besucht wurde, sondern dass selbst 600 Jahre später noch dort Opfergaben hingelegt wurden, also neuere Stein- oder Knochen, Werkzeuge, Schmucksachen, so typische Opfergaben, wurden wohl über einen sehr langen Zeitraum immer noch an dieser Stelle niedergelegt, weswegen man jetzt davon ausgeht, dass es sich eben um eine Schamanin gehandelt hat, die dort mit über ihre Behinderung eben tatsächlich in einen Schamanenzustand übergehen konnte und so berühmt war, dass sie halt über so viele Generationen hinweg noch Anbetung erfahren hat. Was jetzt mich aber wieder dazu geführt hat, wie viel von dem, was da jetzt behauptet wurde, lässt sich auch wirklich wissenschaftlich genauso belegen. Und wie viel ist dann wieder die moderne Interpretation und die moderne Weiterspinnung von unseren Ideen, die eben genau unsere modernen Ideologien unterstützen. Ich habe nämlich die Artikel selbst nicht lesen können. Die sind hinter wunderbaren Paywalls versteckt. Ich musste mich deswegen auf Sekundärberichte verlassen. Und das fand ich halt wirklich spannend, wie ein einziger Fund je nach Zeitraum vom arischen Superkrieger zur behinderten Frau mit fast übernatürlichen Kräften werden konnte, die aber wohl offensichtlich irgendeine Bedeutung hatte, denn die Daten, die dort genommen wurden und die Zeitbestimmungen sind schon ziemlich gut und dass das so um die 600 Jahre noch besucht und dort Opfergaben dargebracht wurden, kam mir von dem, was ich jetzt da rausziehen konnte, wirklich sehr wahrscheinlich vor. Und das ist dann schon wirklich beeindruckend, wenn man sich vorstellt, 600 Jahre von heute zurückgerechnet, das ist schon eine lange Zeit.
Ja, sehr faszinierend. Also allein schon finde ich genau das überhaupt, würde mich so interessieren, wie man das jetzt rauskriegt, wenn du sagst, vor 40.000 Jahren gestorben, wie kann man jetzt an den archäologischen Funden irgendwie eine Behinderung nachweisen, von der man sagen kann, deshalb hatte sie möglicherweise Halluzinationen. Und woher weiß man, dass dann die abgelegten sozusagen Geschenke dann 600 Jahre später von 40.000 minus 600, wie kriegt man sowas raus? Das finde ich wahnsinnig faszinierend.
Gut, das geht tatsächlich relativ einfach, wenn man die Funde hat. Wir können natürlich nicht mehr sagen, was lag genau wo, aber dadurch, dass alles in den Säckchen in irgendeinem Archiv gut unter war, konnten die modernen Archäologen sich eben Proben nehmen und die dann mit modernen wissenschaftlichen Methoden ziemlich genau datieren. Das geht wirklich gut inzwischen. Da gibt es verschiedene Methoden, je nachdem, welches Material man eben hat. Und dann gibt es nochmal mehrere Methoden, um die damit errechneten Daten nochmal umzurechnen, um eben für verschiedene Verzerrungen zu sorgen, die zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass Daten, die die Archäologen in den 80er Jahren datiert haben, mit denselben wissenschaftlichen Methoden heutzutage nicht mehr stimmen, weil die Erfahrung eben gelehrt hat, dass es zwischendurch Verzerrungen gibt, dass es bei den C14-Daten, das ist so die bekannteste Methode, dass es da zum Beispiel ein Plateau gab in der Hallstattzeit, in der sich die C14-Daten überhaupt nicht verändert haben, wo man dann nochmal ein bisschen neu rechnen muss. Und da helfen auch viel Computermodelle dabei, sowas eben einzurechnen. Deswegen sind die modernen Datierungen schon ziemlich genau. Und je nachdem, wie gut die Qualität der Stoffe ist, die man eben dort untersucht hat, kann man dann auch wirklich sehr gute und genaue Daten bekommen. Also das beeindruckendste Beispiel, was ich mal erlebt habe, als ich noch studiert habe und für eine Hausarbeit was nachgeguckt habe, war dann, lasst mich nicht lügen, es war irgendein Steinbeil, glaube ich, was dann tatsächlich auf 20 Jahre genau datiert werden konnte. Einfach weil alles so top erhalten und in so gutem Zustand war. Und das mit der Behinderung, das kann man wirklich am Knochen sehen. Also dieses Foramen Magnum ist normalerweise komplett rund. Und dann gibt es eben an diesem äußeren Rand wirklich so eine Einkerbung, die da normalerweise nicht ist. Und das ist ein medizinisches Phänomen, das auch heute bekannt ist, worunter auch heutzutage immer noch Menschen leiden. Es ist sehr selten, aber es gibt's. Und das, was die modernen Patienten mit dieser Fehlformung eben berichten, das hat man dann eben genommen und gesagt, so etwas oder so etwas Ähnliches müsste dann mit dieser Verformung an dieser Stelle auch diese Schamanen von Bad Dürrenberg erlebt haben.
Spannend. Die ist ja, da gibt es ja gerade eine Sonderausstellung in Halle, ne? Zu der genau. Schamanin. Die ist auch gerade nochmal verlängert worden wegen des großen Zuschauerandrangs, habe ich gelesen.
Hast du dir die angeschaut? Würde ich gern mal hin. Nee.
Warst du noch nicht?
Komm aus dem Saarland, das ist ein langer Weg.
Das ist ein langer Weg nach Halle. Das stimmt. Und es hat Harald Meller ja auch ein Buch drüber geschrieben, weil du sagtest, du guckst viele Zeitungsartikel und sowas, aber gibt ja auch ein Buch über die Schamanin von Bad Dürrenberg.
Das kann gut sein. Also ich hatte eben die Artikel, die derjenige, der die Zusammenfassung gemacht hat, die der erwähnt hat, die habe ich halt versucht zu bekommen und die waren leider nicht verfügbar, wie das bei den meisten wissenschaftlichen Artikeln nun mal so ist, aber ich habe jetzt noch nicht, das ist auch der Plan für die Zukunft, sobald die Indoeuropäer endlich zur Tür raus sind, möchte ich dann da nochmal genauer auf die Suche gehen und dann auch eine eigene Folge vielleicht über sie
für Historien. Ja, das ist wahnsinnig spannend, aber dann kann ich tatsächlich das Buch empfehlen. Ich habe es zumindest angelesen und fand das spannend, und aber in meiner Überblicksarbeit, wie gesagt, kann ich ganz viele Dinge immer nur toll finden und sagen, ja, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, will ich das lesen. Und das hat geschrieben Harald Meller, der auch die Himmelsscheibe von Nebra entdeckt hat. Das ist der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, der auch der Direktor dieses frühzeitlichen, Museum in Halle. Naja, also wo auch die Himmelsscheibe ist und wo auch die Schamanin von Bad Dürrenberg ausgestellt ist. Und wann denkst du, bist du mit deinen Indoeuropäern durch?
Ach, das kann ich nicht absehen. Also es kommt noch dazu, dass ich bewiesenermaßen ADHS habe. Das heißt, ich muss immer stückchenweise an was arbeiten, bevor ich den Drang verliere. Dann muss ich an was anderem arbeiten, bevor ich zurückkommen kann an Punkt 1. Deswegen, keine Ahnung. Hoffentlich bald.
Und Willem, was ist dein aktuelles Projekt?
Oh, mein aktuelles Projekt ist halt, wie gesagt, vorhin schon angerissen, zu überleben. also Podcast.
Mein aktuelles Projekt schläft hoffentlich gerade.
Ja. Das sage ich euch privat gleich, ob es stimmt oder nicht. Also mein nächstes Projekt wäre einfach der nächste Erzbischof, der kommt, Siegfried von Westerburg. Jan, der wird dir noch sehr bekannt sein.
Ja.
Das ist nämlich dann der Erzbischof, der uns in die Schlacht von Worringen führt.
Ja, sehr spannend.
Ja. Über Worringen haben wir vorhin schon gesprochen, ne? Was da alles hinführt.
Das stimmt.
Aber da kann man halt sehr, sehr viele schöne Folgen drüber machen, weil es halt sehr, sehr viel erforscht worden ist.
Und ich kann euch noch von einem, also echten, also, ich meine, es ist ja alles echt, aber irgendwie so von einem erlebten Geschichtserlebnis erzählen. Ich meine Großmutter kommt aus Schlesien und hat da Vorfahren gehabt. Und das hat sie auch immer wieder irgendwie uns immer wieder erzählt. Sie ist auch vor 40 Jahren mal mit mir, da war ich noch ein kleiner Junge, nach Schlesien gefahren und hat uns das alles gezeigt. So, und jetzt kriegten wir vor einem Jahr eine Mail von einem Heimatverein aus Leschien. Die sagen, sie erforschen die Geschichte ihres Ortes, und ein Mann, dessen Namen ich gar nicht kannte, sich herausstellte, war das mein Urgroßvater, hätte diesen Ort nahezu gegründet oder also hat da die Landwirtschaft gekauft und hat dann ein Gut aufgebaut und wird angeblich noch da in Ehren gehalten, weil das so ein fürsorglicher Gutsherr gewesen sei. Und wir wussten davon erstmal nichts. Wir wussten auch nicht, wer uns da schreibt. Also so meine Cousinen, Cousins und ich. Ich hielt es auch erstmal für einen Enkeltrick, dachte, keine Ahnung, wer will da was von uns? Und dann hat aber meine Cousine ganz nett zurückgeschrieben, und dann entwickelte sich erstmal so eine Art Brieffreundschaft. Dann haben die uns geschickt, was sie schon alles erforscht haben. Und es stellte sich also raus, dass das im Wesentlichen die Arbeit von zwei ganz tollen jungen Frauen ist. Die eine ist Bibliothekarin und ist sozusagen für die Bibliothek der Ort Sportschule da zuständig und die andere ist Lehrerin an der Schule. Und die haben gemeinsam sich also zum Ziel gesetzt, die Geschichte des Ortes aufzuschreiben. Und dann gibt es eben so ein historisches Haus, was dann mit großem Aufwand renoviert worden ist. Das habe ich vor 40 Jahren, hat meine Großmutter mir das gezeigt. Da war das also im schlimmen Zustand. So, und jetzt ist das also top renoviert worden und wir kriegten da also Fotos und uns wurden da also Aufsätze geschickt und sowas. Und wann wir denn mal kommen wollten. Und also wir wohnen ziemlich zerstreut in Deutschland und war schon, erst dachten wir gar nicht, das kommt gar nicht zustande. Aber irgendwie, wie es immer so ist, wenn einer das will und dann werden ein paar Termine vorgeschlagen und dann plötzlich hatten irgendwie alle Zeit. Und so sind wir also vor 3 Wochen, 4 Wochen da nach Schlesien gefahren, nach Leschin gefahren. Und es war ein ganz tolles Erlebnis, weil das ein herzerwärmender Verein ist, der sich für die Geschichte des Ortes interessiert, der da uns dann und vor allem ist also dieses Haus ganz toll renoviert worden und da ist jetzt im Obergeschoss der Kindergarten des Ortes drin und unten ist das sozusagen der Gemeinschaftsraum für die Gemeinde und für die Empfänge. Und wir wurden da mit einem Kuchenbuffet und einer PowerPoint-Vorstellung empfangen. Und uns wurde also die Geschichte unseres Urgroßvaters, an den wir uns alle nicht mehr erinnern konnten. Also unsere Großmutter hat schon uns von ihm berichtet, aber wie das so ist, das geht ja manchmal hier rein und da wieder raus. Und waren ganz entzückt festzustellen, wie sehr die den da gefeiert haben. Und was für mich das Schönste war bei der ganz schwierigen deutsch-polnischen Beziehung und Schlesien ist ja nochmal ein eigenes Thema und schwierig, war dann bei diesem Empfang auch der Bürgermeister da, der uns da begrüßt hat und der dann eine Rede gehalten hat und dann am Ende der Rede gesagt hat, und dieses Haus ist auch euer Haus. Und das fand ich ganz toll und ganz beeindruckend.
Richtig meint das toll.
Und so, und davon bin ich immer noch ganz erfüllt und wollte das nur mit euch teilen, weil das so erlebte Geschichte ist, die wieder hochgeholt wird und die auch irgendwie so was Verbindendes hat. Und es hat mir das Herz gewärmt und ich fand das ganz schön.
Das ist wirklich eine richtig coole Sache.
Und gekommen, das wollte ich noch sagen, gekommen sind die also als meine Großmutter vor 40 Jahren dahin gefahren ist, hat die natürlich ein bisschen mit den Menschen da im Ort geredet und hatte dann Kontakte und die haben sich auch hin und wieder mal einen Brief geschrieben. Und da gab es ja noch die DDR und das Polen gehörte zum Warschauer Pakt. Da waren die Verhältnisse anders und schwierig. Und die haben in dem Ort aus diesem Briefverkehr noch was aufgehoben und hatten dann die Todesanzeige meiner Großmutter von vor 20 Jahren. Und die haben eben geguckt, wer da drunter steht. Und dann haben sie gegoogelt und geguckt, gibt es davon noch jemanden? Und den haben sie ins Blaue uns einfach angeschrieben. Und dass das irgendwie klappt und dass wir die dann da treffen und da vor Ort das uns angucken dürfen und der Bürgermeister nach uns die Hand schüttelt, das finde ich irgendwie faszinierend.
Wow.
Das ist echt eine schöne Geschichte, ja. Mhm.
Gelebte Geschichte mit einem Happy End.
Mhm. Ja.
Gut, ihr Lieben, wollen wir es beim Happy End belassen? Willem, dann bist du...
Ich finde, wir sind hier so oft im Mecker-Podcast. Jetzt haben wir mal eine wirklich schöne Geschichte am Ende gehabt.
Ja.
Richtig.
Herrlich. Victoria, dann entlassen wir dich wieder zu deinen Indo-Europäern.
Ach nein.
Das nächste Mal. Was das wirklich für Olympische Spiele hinter den Olympischen Spielen waren. Oder wer sich das ausgedacht hat.
Ich glaube das nicht, dass ich da irgendwas finde.
Genau.
Aber falls doch, oder falls irgendwer von unseren Zuhörenden darüber schon mal was gehört oder gelesen hat, bitte, bitte meldet euch bei mir. Lasst mir eure Sachen zukommen.
Ja, großer Aufruf. Und Willem, du näherst dich der 100. Folge, ne? Einem Jubiläum.
Ja, es ist die 100. Folge, was die chronologischen Folgen angeht, aber ich habe ja schon immer mal so Sonderfolgen reingemacht, ne? Also ich bin bei 130 Folgen inzwischen schon. Hab's irgendwie übersehen, wann ich mal die 100 geknackt habe. Ich habe auch mein 5. Jubiläum vergessen. Das muss ich auch noch nachholen.
Dann auf diesem Weg herzlichen Glückwunsch.
Genau.
Danke. Zu all den Jubiläen. Und es hat mich sehr gefreut, mit euch zu sprechen, und arbeitet weiter hart an der Geschichte für uns und unsere Hörerinnen und Hörer.
Gleichfalls.
Dankeschön. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.